90 Minuten FM.
Irgendwie auch von der Lizenzierung her auch immer noch mal notwendig wäre, dass man sagt, doch ein Bundesliga-Verein muss auch eine Frauenliga oder eine Frauenmannschaft eine Frauenmannschaft einfach haben. Ich denke schon, dass es einfach notwendig wäre und es wäre einfach ein richtiges Bekenntnis zum Frauenfußball, weil ich glaube, im Frauenfußball wartet man immer darauf, dass sich irgendwas von alleine ändert. Und
das war Dominik Thalhammer, Frauenteamchef des ÖFB und seit 2011 in dieser Funktion tätig. Er stellt einfach mal die Forderung in den Raum, dass man die Herren Bundesligisten vielleicht verpflichten muss, dass sie ein Frauenteam haben, damit der österreichische Frauenfußball noch professioneller wird. Ganz im Allgemeinen hat Dominik Thalhammer natürlich sehr viel Erfahrung und darüber erzählt er im 90 Minuten FM Fußballjournal hier in der 26. Episode sehr ausführlich. Wir unterhalten uns über die laufende Euro-Qualifikation, wie er aus der defensiven Mannschaft von 2017 nun eine offensive Gruppe geformt hat, die die Kasachinnen 9:0 schlägt und eben auch, wie man den Frauenfußball in Österreich auf ein neues Niveau heben kann. Viel Spaß mit meinem Gespräch mit Dominik Thalhammer. Ja, ich spreche heute mit Dominik Thalhammer, Teamchef der ÖFB-Frauen. Schön, dass Sie bei uns sind im 90 Minuten FM-Podcast. Hallo.
Hallo.
Wir wollen uns ein bisschen über das Nationalteam unterhalten und jeder, der sich jetzt gerade so durchgeht, sieht Österreich Gruppenerste nach 4 Spieltagen. Dann schaut man weiter und sieht, okay, Frankreich hat noch nicht alle Spiele absolviert, aber ja, 16:0 Tordifferenz, 4 Tore, unlängst Kegelabend gegen Kasachstan. Wie zufrieden sind Sie?
Ja, danke für die Einladung zunächst. Ich denke, unser Weg stimmt aktuell ganz gut. Unser großer Decision Point war im Grunde nach unserem größten Erfolg 2017, nach der Europameisterschaft, darüber nachzudenken, wie kann es weitergehen. Und wir haben uns nach der Europameisterschaft entschieden, vielleicht zur Überraschung auch vieler, eine radikale Änderung unserer Spielweise herbeizuführen. Wir haben uns einfach überlegt, ob wir mit der Art und Weise damals zu spielen, sehr viel Flexibilität, was die Defensive betrifft, aber vor allem im Bereich der Systeme und auch eher lange Bälle in der Offensive zu spielen. Also es ging vermehrt um das Spiel um den langen Ball. Ob wir mit der Art und Weise zu spielen auch 2019, 2020, 2021 erfolgreich sein können. Und wir haben uns dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen, der uns aber nach der Europameisterschaft dann natürlich auch dazu bewogen hat, auch nachzudenken, ob es dann letztendlich der richtige Weg ist, wo ja dann das ein oder andere Ergebnis vielleicht nicht so war, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ich denke, jetzt sind wir sehr zufrieden mit dem Weg, den wir gegangen sind.
Vielleicht, wenn man es für unsere Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr so ganz im Kopf haben, zusammenfasst, man ist ins EM-Halbfinale gekommen mit einem sehr strukturierten Defensivkonzept, aber ohne dem großen Offensivfeuerwerk, kann man so zusammenfassen.
Richtig, das kann man so zusammenfassen. Wir haben natürlich defensiv-offensiv schon 2-3 Systeme im Spiel immer angewendet. Das heißt, wir haben mal im tiefen Block in einem 5-4-1 verteidigt, haben wir hoch in einem 4-4-2 angepresst, waren im Ballbesitz in einem 4-2-3-1-System, also schon ein Switch von Systemen, aber im Offensivspiel waren wir ja, sehr, sehr einfach strukturiert, ja.
Wobei da jeder Vereinstrainer, der neu zu einem Verein kommt, der vielleicht noch nicht in der Weltspitze oder in der Europaspitze angekommen ist, so wie es die ÖFB-Frauen meiner Ansicht nach jetzt mittlerweile sind, wenn man so gut performt bei einer Europameisterschaft in der Europaspitze, der stabilisiert ja auch mal die Defensive. Also es ist ja immer leichter, wenn man dann halt einmal zunächst auch einmal kein Tor bekommt, oder?
Auf alle Fälle, und das war auch so. Es geht ja auch noch 5 bis 6 Jahre weiter zurück und wie wir begonnen haben und auch einmal ja in einem klassischen 4-4-2 und versucht haben, einmal auch nur kompakt zu stehen. Und es hat sich ja entwickelt, auch vom Defensivkonzept hin bis zum, denke ich, sehr griffigen Angriffspressing. Und dann auch aber auch mit der Flexibilität, einmal in einem Spiel zu sagen, situativ, jetzt verteidigen wir tiefer. Jetzt hat der Gegner natürlich ganz andere Problemstellungen. Er findet ganz andere Räume wieder vor oder auch nicht vor. Und das war so die Herangehensweise. Also dem Gegner immer wieder Probleme zu bereiten, welche Räume er letztendlich bespielen kann. Und natürlich auch durch unterschiedliche Grundordnungen. Andere Grundordnungen führen auch dazu, dass der Gegner wieder andere Räume nur bespielen kann. Und diese Flexibilität haben viele Gegner nicht, auf das sind sie auch dann letztendlich nicht vorbereitet. Und das war so der Ansatz bei dieser Europameisterschaft und war natürlich auch sehr, sehr erfolgreich, weil wir, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele Tore wir halten haben, aber ich glaube eigentlich in ein Tor gegen Frankreich, genau, in der Vorrunde und dann bis zum Semifinale kein weiteres mehr in der reinen Spielzeit. Und ja, das war ein brutal gutes Defensivkonzept aus meiner Sicht.
Ist diese Umstellung, die sich dann in den letzten zwei Jahren ergeben hat, auch mit ein Grund, dass einfach viele der Spielerinnen, die auch schon mitunter lang dabei sind, auch mittlerweile immer weiter vordringen in die Top-Elite des Clubfußballs, dass man dann auch sagt, okay, das sind immer professionellere Bedingungen, ich kann einfach anders arbeiten mit Spielerinnen, die jetzt wirklich bei deutschen Topclubs spielen oder englischen Topclubs.
Auch, aber es war einfach so auch die Überlegung zu sagen, was machen wir jetzt im Erfolg und muss ich im Erfolg Dinge verändern, wie weit muss ich da gehen, wie weit kann ich gehen und am Ende des Tages, was lässt natürlich auch die Mannschaft zu, was lassen einfach die Spielerinnen zu, sind die überhaupt offen dafür, weil du musst ja auch einmal die Leute überzeugen, die sagen, okay, jetzt waren wir im EM-Semifinale und ja, warum verändern wir jetzt alles? Das ist ja teilweise die Antithese zu dem im Offensivspiel, was es vorher gab. Es ist ja eigentlich eine Revolution im Spiel, in der Offensive, hin zu Ballbesitzspiel, aber dieses Ballbesitzspiel nicht statisch, sondern unglaublich dynamisch. Und wenn ich dann an dynamische Raumbesetzungen denke, wenn ich einfach daran denke, an eine Mannschaft, die ständig die Positionen wechselt, wo wie jetzt in den letzten Spielen Spielerinnen auf Positionen als Außenverteidiger hatten und die war auf einmal auf der Spielposition 8 oder der Sechser taucht auf der 10 auf und das ist, finde ich, schon eine Spielweise, die unglaublich spannend ist und die, glaube ich, auch sehr schwer zu verteidigen ist.
Ist ja wahrscheinlich auch schwierig beim Nationalteam, also eint wahrscheinlich alle Auswahltrainer und Trainerinnen, die das machen, man hat die Spielerinnen oder Spieler auch einfach nur ein paar Lehrgänge im Jahr. Ist das dann eher eine Sache, die ich innerhalb dieser Lehrgänge trainiere oder ist das mehr auch etwas, wo man eben, wie Sie sagen, die Spielerinnen überzeugen muss, ihnen das erklären muss, ihnen das mitgeben muss, weil ich kann ja nicht, wenn ich jetzt 3 Tage, eine Woche zusammen bin mit dem gesamten Team, keine Ahnung, innerhalb von 5 Lehrgängen jetzt das Defensivkonzept in ein Angriffspressing umbauen, oder?
Ja, ist eine klassische Überzeugungsarbeit, also wenn ich mir so Mannschaften, weiß ich, in der Männerbundesliga wie LASK anschaue und wenn ich sehe, wie die ihr Pressing spielen, dann habe ich das Gefühl, dass die das aus einer großen Überzeugung heraus machen und ich denke, das ist so die Funktionslust, die man entwickeln muss für das, was man tut, glaube ich, nur dann kann man auch in den Bereichen extrem gut sein und es hat natürlich auch gebraucht eine Zeit lang, aber wenn man dann mit der Zeit einfach sieht, wie sie Dinge einfach am Platz einfach umsetzen, mit welcher Freude und Begeisterung und so weit muss man kommen und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Prozess am Anfang, ein sehr, sehr schwieriger Überzeugungsprozess, der einfach gelingen muss, wo man natürlich immer wieder auch zweifelt und kann das auf die Art und Weise funktionieren und dann haben wir auch in den letzten 1,5 Jahren gegen sehr, sehr viele starke Gegner gespielt, wo gegen Deutschland, gegen England, gegen Schweden, wo dann natürlich auch von außen die Frage kommt, na ja, warum sind die Ergebnisse jetzt nicht so gut, obwohl das natürlich jetzt Gegner sind, mit denen wir uns jetzt auch noch nicht so vergleichen können und auf dem Level sind wir einfach aktuell auch noch nicht. Aber ja, das war schon eine sehr, sehr schwierige Phase.
Jetzt nehme ich da so ein bisschen den Chef der Trainerausbildung mit rein. Wie bringt man das den Leuten bei, so diese Umstrukturierung? Geht das viel über Videostudium? Macht man das viel über Spielformen oder halt über Erklären einfach?
Ich denke, es ist eine Methodenvielfalt und ich glaube, es ist für jeden Trainer einfach sehr, sehr wichtig. Man muss auch sehr, sehr viel an der Tafel arbeiten, man muss sehr viel mit Videos arbeiten, man muss sehr, sehr viel am Platz arbeiten, muss dann Trainings wieder analysieren und vom Training dann wieder in die Analyse einfach hineingehen, in die Theorie. Also es ist, denke ich, ein ständiger Methodenmix und ich glaube, das zeichnet auch einen Trainer aus, weil Vermittlung ist einer der wichtigsten Kompetenzen, die ein Trainer am Ende des Tages auch haben muss.
Das heißt, wenn ich jetzt Pressing-Triggerpunkte, wo dann die Sechserin herausschieben muss, die Außenverteidigung davor erkläre, ist es eigentlich egal, mit welcher Methode ich es an die Frau respektive den Mann bringe, es muss halt einfach ankommen und ich muss herausfinden, was zu meinem Team passt. Verstehe ich das richtig?
Stimmt, und vor allem im Nationalteam muss es natürlich auch sehr effizient sein, weil einfach die Zeit nicht da ist. Und da nutzt man natürlich auch ab und zu auch die Zeit zwischen den Lehrgängen, indem man einfach den Spielerinnen einfach Videosequenzen schickt und sie einfach diese wieder zurückschicken und wenn möglich auch dokumentiert zurückschicken, wie sie sich in der Situation einfach sehen. Also man muss einfach die Zeit so effizient wie möglich nutzen.
Wenn wir uns jetzt wieder kurz einpendeln auf die laufende Qualifikation, kommen ja im Frühjahr die zwei großen Spiele mit den Französinnen, die ja wirklich ein absolutes Weltklasse-Team sind, die jetzt, wie gesagt, tabellarisch einfach nur ein bisschen dahinter sind. Kann man in einer Gruppe, wo man mit den Französinnen, auch wenn die anderen Teams in der Weltrangliste deutlich schwächer gestellt sind, ich glaube, die Serbinnen sind auf Platz 41 derzeit, also doch deutlich dahinter, darf man da so von einem Gruppensieg träumen? Darf man da von Anfang an träumen? Oder wie weit ist man da jetzt eben von einem Weltklasse-Team entfernt? Glaube ich, Platz 4 stand heute, 19. November.
Ich glaube, träumen darf man immer und soll man auch immer. Und das hat uns, glaube ich, in den letzten Jahren ausgezeichnet. Die Realität zeigt aber dann schon was anderes. Also Frankreich ist einfach eine Top-Mannschaft. Die haben Spielerinnen, die extrem schnell sind, athletisch top sind und ich denke aber auch, dass Frankreich als Mannschaft vielleicht nicht so perfekt ist und denke ich, dass diese Mannschaft nicht immer an ihrem absoluten Level spielt. Ich habe mich schon gefragt, warum diese Mannschaft bei der Weltmeisterschaft vielleicht nicht den Erfolg hat, den sie eigentlich haben müsste. Und ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, aber ich denke, man braucht einfach einen Top-Tag. Wir brauchen unsere Spielerinnen, die auch noch weiter an sich arbeiten, auch weiter an ihrer Physis arbeiten, weil gegen einen Gegner wie Frankreich, da braucht man nicht nur eines, da braucht man nicht nur das Spiel gegen den Ball, sondern auch das Spiel mit dem Ball, welches wir jetzt auch entsprechend adaptiert haben und von daher wird man dann extrem einfach gefordert sein. Und dann ist die Frage, ob man das über weite Strecken des Spiels auch so ausspielen wird können.
Sie haben so rund um das Kasachstan-Spiel gesagt, Frankreich ist ein absolutes Weltklasse-Team. Ich glaube aber, dass wir ihnen näher dran sind als noch vor Beginn der Qualifikation. In welchen Aspekten ist man näher dran, wenn man andauernd Tore schießt?
Wir sind einfach näher dran, weil wir einfach das, was wir uns jetzt erarbeitet haben, eigentlich immer mehr umsetzen. Ich glaube, wir haben auch in den Spielen gegen Schweden und England haben wir eigentlich in Teilaspekten, in Phasen des Spiels, haben wir Dinge extrem gut umgesetzt, aber noch nicht in der Häufigkeit und in dieser Frequenz. Und das konnten wir damals noch nicht. Und da waren wir noch nicht stabil. Und es ist natürlich jetzt eine These, die ich aufstelle. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt stabiler sind. Auch wenn ich den Beweis jetzt noch nicht antreten konnte, weil ja, Gegner wie Kasachstan und Nordmazedonien dich natürlich in der Defensive überhaupt nicht fordern.
Trotzdem muss man halt sagen, man muss halt auch einen, also das sieht man ja immer wieder in jedwegen Fußball, dass wenn ein Team eigentlich klar über dem anderen steht, man muss ja auch erstmal diesen Willen, diese Freude haben, sich diese vielen Torchancen, wenn wir jetzt bei den Kasachinnen bleiben, zu erarbeiten und dann halt auch wirklich einmal 9 Trümmer machen. Also das macht man ja nicht en passant. Luxemburg hat sich beispielsweise gegen Portugal teuer verkauft, obwohl die auch wahrscheinlich einen Leistungsunterschied haben wie die Österreicherinnen gegen die Kasachinnen. Wie bewertet man als Trainer dann so einen Kantersieg? Weil man hat halt, finde ich, schon ein bisschen bei den Kasachinnen gesehen, dass da, glaube ich, will jetzt nicht sagen Basics, weil ich bin keine Leistungssportlerin, aber dass da halt schon sehr viel fehlt auf die Österreicherinnen, oder?
Ja, ich glaube schon, dass es auch Welten waren. Für uns war es einfach wichtig für die Außenwirkung und für die Bestärkung unseres Weges, dass wir mal so hoch gewinnen. Also wir haben ja auch die Spiele gegen Nordmazedonien jetzt nicht so schlecht gesehen. Es waren einfach zu wenig Tore da und von der Außenwirkung her war es halt letztendlich zu wenig und das verstehe ich auch, dass dann Leute von außen da höhere Siege einfordern, weil auch die Qualität von Nordmazedonien jetzt nicht so berauschend war oder das Unentschieden gegen die Slowakei. Aber wir haben schon die Spiele dann analysiert und es war schon immer so auch unser Weg, dass wir uns anschauen, ja, was passiert da wirklich, wie sind die Prozesse im Spiel und weniger auf das Ergebnis am Ende des Tages auch geschaut und Trotzdem ist es natürlich dann sehr, sehr wichtig, wenn man nochmal so einen hohen Sieg einfach hat für die Bestätigung und auch für die Außendarstellung und auch Medien, dass die sagen, okay, ja, da passiert wieder was, obwohl eigentlich vorher schon mehr passiert ist als in diesem Spiel.
Ja, da schauen wir eh gerne auch hin. Jetzt habe ich mir vorhin so ein bisschen die Gruppen angeschaut. Es ist die Spiele gegen Frankreich hin oder her, die drei besten Gruppen, Zweiten fahren hin. Ist das auch nach Erfahrung der letzten EM jetzt schon noch ein Ziel, dass man sagt, okay, wir wollen da dabei sein bei der Euro?
Ja, ich finde nur schade, dass auch der Modus verändert wurde, zulasten eigentlich dieser Teams wie Österreich, die einfach so andocken gerade an der europäischen Spitze oder Durchführung aufnehmen und ja, wurde zulasten dieser Länder einfach verändert und zugunsten halt von Ländern, die eher ja, im Frauenfußball schwächer sind. Aber es ist schon unser klares Ziel, da unter die drei Besten zu kommen, wenn wir auch einfach den Nachteil von Frankreich in der Gruppe haben. Also es gibt schon sehr, sehr viele andere Gruppen, die jetzt nicht so einen Gruppenkopf haben, der einfach diese absolute Weltklasse-Qualität hat.
Ja, aber das ist jetzt nun mal halt so.
Also, nehmen wir eh an, ja.
Ja, und ich glaube, also auch von den Gegnerinnen, glaube ich, ist da jetzt ein Platz unter den besten drei Zweiten. Ist das jetzt richtig? Besten drei Zweiten, wirklich.
Ja, es hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, wie auch die anderen Gruppen einfach spielen. Es kann natürlich auch sein, dass alle Spiele gegen drei bis fünf ausreichend sind, wenn wir einfach diese gewinnen. Ja. Aber es kann auch sein, dass man möglicherweise einen Punkt gegen Frankreich braucht. Und, ja, und das macht dann die Sache natürlich dann um einiges schwieriger.
Ja. Jetzt habe ich vorhin vollkommen unberechtigterweise auf die Kasachinnen hingehauen, weil die da 9:0 verloren haben. Umgekehrt, ich habe es vorhin mit dem Pressesprecher kurz besprochen, wir haben ja in Österreich auch quasi eine weitgehend Amateurliga. Wir spielen, ich habe mir notiert, so quasi ein bisschen vor Freunden und Familie. Ich glaube, der Zuschauerschnitt ist in den letzten 10 Jahren, der Kollege hat das analysiert, um 30 pro Spiel gestiegen. Wir haben sehr viele Spielerinnen in guten Ligen, aber im Verhältnis wahrscheinlich viel mehr gute Spieler als eine professionelle Liga, wenn man das so ein bisschen sagen kann. Sie schauen gerade ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Wie ist das für Sie als Teamchef, wenn man da jetzt herumschaut, weil der Anteil der Kickerinnen, die halt wirklich aus der Liga im Nationalteam sind, ist jetzt ja auch endenwollend hoch.
Die Anzahl der Spielerinnen,
die aus der österreichischen Liga im Nationalteam sind, also Leistungsträgerinnen, spielen alle im Ausland.
Und die Frage?
Das sind die Fallstellen bei einem Podcast, dann redet man und dann kommt man nicht zur Frage. Ja, wie ist das für Sie als Teamchef, diese Unterschiede zwischen der Liga und dem, wo die Spielerinnen dann spielen? Würde man sich wünschen, dass da Vollprofi-Liga ist?
Ja. Ich glaube, man muss das Step by Step einfach angehen. Und ich glaube schon, jetzt bin ich seit 2011 im Frauenfußball tätig und ich kann mich schon noch erinnern, wie ich mir 2011 die Spiele angeschaut habe in der Liga und wie sie jetzt einfach ablaufen, dass hier schon eine höhere Qualität da ist. Und ich finde auch, dass die Trainerleistungen bessere sind, also dass die Trainerkompetenzen viel höher sind. Die Trainer, die in der Liga aktuell arbeiten, und das merkt man dann auch bei den Mannschaften. Und da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar dafür. Am Ende des Tages ist es natürlich schon so, dass wir nach wie vor unser ureigenes Problem einfach haben, dass wir einfach zu wenig Spielerinnen haben, dass es natürlich dann schwierig ist, 10 Teams in der Liga zu haben, die wirklich alle mit Top-Spielerinnen einfach oder mit gut ausgebildeten Spielerinnen einfach spielen. Aber ich denke, es ist viel passiert und natürlich ist es aktuell auch so, dass sich Spielerinnen natürlich dann überlegen müssen, wo habe ich meine besten Entwicklungsmöglichkeiten, und der Sprung aktuell von sehr vielen Spielerinnen auch ins Ausland geht. Aber es geht natürlich auch anders, und das sieht man auch bei der Julia Higgelsberger aktuell.
Man sieht ja auch, dass so ein paar Marken da mittlerweile auch da mitmischen. Also die Austria hat sich mit Landhaus gemeinsam da jetzt in die Bundesliga reingebracht. Sturm Graz Frauen sind dabei, SK St. Pölten natürlich und auch Wacker Innsbruck. Glauben Sie einfach so aus der Erfahrung heraus, zweite Liga haben wir noch Vienna und Wiener Sportclub, glauben Sie aus der Erfahrung heraus, dass da vielleicht auch noch die anderen großen Namen, die einem da noch einfallen, in dem Fall halt Red Bull Salzburg, Rapid und der LASK da, auch wenn es Herrenfußballvereine sind, dass das vielleicht nicht ganz unhilfreich wäre, wenn die sich da auch dahinter klemmen würden, etwas machen, weil das sind dann halt Namen, die dann vielleicht auch Vereinsebene das schaffen, weil auch wenn man dann immer diese Erfolge hat, die man einfach braucht, wie eben 2017, werden jetzt wahrscheinlich nicht auf einmal die Mitgliederzahlen sich verdoppelt haben bei einem Fußballverein, oder? Also braucht es da auch so diese großen Namen dazu aus Ihrer Sicht?
Ja, bin ich mir ganz sicher, dass das ein wesentlicher Schritt einfach wäre. Ich weiß nicht, ob sich von selber entwickeln wird, dass das so sein wird, oder ob es irgendwie auch ja, von der Lizenzierung her auch immer noch mal notwendig wäre, dass man sagt, doch ein Bundesliga-Verein muss auch einen Frauenliga oder eine Frauenmannschaft, eine Frauenmannschaft einfach haben. Ich denke schon, dass es einfach notwendig wäre und es wäre auch ein richtiges Bekenntnis zum Frauenfußball, weil ich glaube, im Frauenfußball wartet man immer darauf, dass sich irgendwas von alleine ändert und es hängt sehr, sehr stark von den handelnden Personen ab, ob die den Frauenfußball gesonnen sind und das geht von der Bundesliga runter bis in irgendwelche Landesverbände. Da gibt es viele tolle Leute, die sich da extrem engagieren, aber viele auch nicht. Und ich denke, ein bisschen mehr Nachdruck wäre da wünschenswert und wenn wir in Österreich darauf warten, dass sich das von alleine entwickelt, dann wird es einfach so einfach nicht funktionieren und das habe ich schon auch einige Male deponiert und das ist meine klare Meinung. Natürlich würde ich mir wünschen, dass auch Vereine wie Red Bull Salzburg einfach hier aufspringen und dass auch vielleicht diese Vereine dann, denke ich, das Potenzial dahinter erkennen, weil man natürlich auch andere ein anderes Klientel auch anspricht als diejenigen, die vielleicht zum Männerfußball gehen ich glaube, das wäre einfach ein sehr, sehr wichtiger Schritt.
Das heißt, was die Lizenzierung betrifft, das wäre dann so, wie wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt einen Verein in einem Dorf gründ, brauche ich, glaube ich, in Niederösterreich 14 Nachwuchsmannschaften zu beiden her. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, ich spiele Regionalliga, Bundesliga, erste, zweite Liga, braucht der Verein halt auch 4 Frauenteams oder so irgendwas in die Richtung, wäre der Wunsch. Also einfach Kampfmannschaften.
Ja, zum Beispiel, also ich denke, Vereine brauchen ja auch Akademien etc. Und die Frage, braucht man auch Frauenteams? Mhm. Ist das notwendig? Und was die kleineren Vereine betrifft, ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt 100 Nachwuchsspieler, Jungs in einem Verein habe, warum ist es nicht auch möglich, 10 Mädchen dort einfach zu haben und am Ende des Tages einfach zu fördern? Und natürlich ist es immer besser, wenn man irgendwelche Bonussysteme hat, aber das erfordert natürlich auch entsprechende finanzielle Ressourcen, um das letztendlich umzusetzen. Und wenn man Ja zum Frauenfußball sagt, dann braucht es, glaube ich, schon ein bisschen mehr.
Das heißt halt wirklich top-down und nicht warten, bis was passiert.
Ich glaube, dass die Strategie vom ÖFB und den Landesverbänden grundsätzlich einmal top war, dass man einfach gesagt hat, 2011 jetzt gründen wir mal eine Akademie und versuchen, die Spitze zu verbessern, was in den letzten Jahren auch im Bereich des Nationalteams einfach passiert ist, welchen Staff wir mittlerweile haben, welche Möglichkeiten wir mittlerweile haben. Also ich denke, das soll eher ein bisschen Unterschied zum Herrennationalteam sein, das ist klar, aber ich glaube, viel fehlt auch nicht mehr. Und da ist einfach unglaublich viel passiert, aber ich denke, jetzt muss man extrem und mit Nachdruck auch an der Basis arbeiten.
Ja, ich persönlich halte diese Gegenargumente, wo man dann immer sagt, ja, da schaut ja keiner zu, die halte ich ja irgendwie überhaupt nicht aus, weil es ist ja, wenn es nicht gefördert wird und wenn es nicht vom Verband und Bund gefördert wird, wer soll es denn dann sonst fördern? Also dann denke ich mir, weil wenn ich jetzt sage und nur Zuschauerzahlen vergleiche, dann sage ich jetzt mal ganz böse, als der jede Woche sich die Zuschauerzahlen in der Bundesliga anschaut, dann kann man in Mattersburg das Papa-Stadion auch zusperren, weil 2000 Leute ist für eine Bundesliga spüre ja auch nicht viel, oder? Braucht es da vielleicht, also ich kenne das nur aus anderen Sportarten, zum Beispiel aus dem Tennis, da haben wir mit Thomas Muster sind auf einmal, wollten alle Tennis spielen, jetzt ist Dominic Thiem da und dazwischen wollte niemand Tennis spielen, so mehr oder weniger. Braucht es da vielleicht noch so diesen einen Kick, das was sie sich eine Clubmannschaft aus Österreich im Europacup weit kommt oder dass das Frauennationalteam einen Coup schafft, einen noch größeren, ist ja kaum noch möglich, ja, dass dieser Funke dann auch überspringt, dass die Leute sagen, okay, dann fahre ich halt nach Neulenkbach und schaue mir dort das Spüren oder schaue mir die Sturm Graz Frauen an. Brauchst du so diesen Leuchtturm?
Ja, der hilft natürlich sehr, sehr stark und eine gewisse Nachhaltigkeit, was natürlich auch Erfolge betrifft. Und man hat ja nach der Euro dann sehr, sehr stark gespürt, also dass dann schon eine gewisse Euphorie da war. Und wir hatten in den Spielen nach der Euro gegen Israel, gegen einen schwachen Gegner, sehr, sehr viele Zuschauer in der Südstadt. Also die Leute sind dann schon gekommen und es hat dann ein bisschen auch wieder nachgelassen und ich denke, jetzt ist wieder was im Entstehen und auf Club-Ebene ist es natürlich genauso wichtig, wenn da mal ein Verein einmal vielleicht ins Viertelfinale vordringt und weiterkommt. Aber es ist natürlich auch schwierig für die Vereine in der österreichischen Liga, weil sie halt dann unter der Woche auch sehr, sehr wenig gefordert werden und da ist halt auch strukturell die Frage, ob man vielleicht kurzfristig auch eine Änderung der Ligenstruktur helfen kann, aber da gibt es viele Dinge, die man vielleicht andenken kann.
Jetzt haben wir 10 Vereine, was wäre so eine Änderung?
Ich denke, dass zumindest 8 einmal helfen würden, zumindest den Schritt einmal zu tun, um hier mehr Spiele am Ende des Tages zu haben, die den Vereinen hilft, mehr gefordert zu werden, auch im täglichen Ligabetrieb.
Also so ein bisschen wie die Meistergruppe in der Bundesliga, dass die Besten halt untereinander dann spielen, oder?
Zum Beispiel. Ja. Es ist zwar nur eine strukturelle Änderung, wie man vielleicht kurz- oder mittelfristig vielleicht.
Okay, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, Sie haben ja, soweit ich weiß, einen unbefristeten Vertrag hier und es spricht auch wenig dagegen, Sie wegen sportlichen Misserfolgs einfach rauszuschmeißen. Sie haben 2017 mit dem damaligen Kollegen für 90 Minuten, haben Sie so gesagt, Top 20 Top 15 in der Weltrangliste und vielleicht Top 10 in Europa, das wäre machbar. Jetzt haben wir 2 Jahre später. Stimmt das noch immer so für Sie?
Ja.
Jetzt gerade sind wir 21, glaube ich, habe ich heute in der Früh nochmal nachgeschaut.
Jetzt sind wir 21, ja. Also ich glaube schon, dass es auch so eine Vision natürlich sein kann, wo man hinkommen kann und Träumen ist erlaubt und ich denke, man braucht einfach so hochgesteckte Ziele. Wir haben jetzt, denke ich, eine Mannschaft, die bei der Euro einer der jüngsten war, wenn nicht die jüngste, bin mir auch nicht ganz sicher, und die sind jetzt auch noch in einem guten Alter, es kommt die ein oder andere nach, also ich glaube schon, wenn man da weiter dran arbeitet, wenn man einfach eine Mannschaft entwickelt, die auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Weil ich glaube, dass es nicht funktionieren kann, und das ist einfach meine persönliche Meinung, wenn man einfach so spielt wie die anderen. Ich glaube, man braucht irgendwelche Alleinstellungsmerkmale, die man einfach für sich einfach entwickeln muss, weil wir schon einen entsprechenden Wettbewerbsnachteil haben. Das ist einfach so, was die Anzahl der Spielerinnen einfach betrifft.
Das Zitat geht nämlich noch weiter, wenn man entsprechende Maßnahmen in der Breite setzt. Ja. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, okay, bei Bundesligisten vielleicht Lizenzierung gleich einmal 3-4 Frauenteams dazu, so als Vision. Was kann man noch in der Breite machen? Es gibt ja bis 14, 15 spielen die Mädels selber und dann kommen sie gleich in die Kampfmannschaften. Gibt es da etwas, was man aus Teamchef-Sicht machen kann? Weil ich denke mir halt einfach, gut, wenn ich jetzt 15 bin, dann bin ich halt 15, noch nicht weder austrainiert, noch irgendwie in der Ausbildung fertig. Die Burschen haben dann U17, U19, U23. Muss ich da etwas tun, damit man auch in der Breite einfach die Mädchen beim Sport halten kann?
Ja, also da gibt's natürlich viele Maßnahmen. Die Frage ist einmal, wie kriegen wir Mädchen überhaupt einmal zum Fußball? Die Nummer 1 Frage. Und dann natürlich, wie kann man sie beim Fußball grundsätzlich halten? Ich glaube einfach, dass der Weg, der in die Spitze führt, der eigentlich auch geebnet ist. Wenn ein Mädchen kann schon auch in die Landesausbildungszentren gehen und hat dann natürlich eine Akademie oder eine zweite. Gibt es in Graz, gibt es natürlich einen Plan B. Zweite Möglichkeit für die Spielerinnen, bei der Austria möglicherweise auch. Aber auch da hängt es ja sehr, sehr stark davon ab, in den verschiedenen Landesausbildungszentren, ob dort Mädchen auch so forciert werden wie Burschen. Also, und dann sind wir eigentlich wieder beim gleichen Thema. Also ich denke, es gibt schon viele Fragen, die einfach behandelt werden müssen. Man darf hier auch nicht ungeduldig sein, aber es bedarf schon eines klaren Bekenntnisses auch zum Frauenfußball auf allen Ebenen.
Um diesen Erfolg des A-Teams weiterzuführen?
Auf alle Fälle, ja.
Okay, letzte Frage. Österreich wird wann Europameisterin?
22. Ja, ich weiß nicht, ob also wieder, eine Seite ist einfach das Träumen, die Vision, die man möglicherweise hat. Auf der anderen Seite ist einfach die Realität, die natürlich dem Ganzen auch Grenzen setzt. Ich kann es Ihnen nicht sagen, realistisch ist es natürlich nicht, aber ich denke, man hat da 2017 schon gesehen, was eine Gruppe von Leuten zusammenbringt, die einfach träumt und die Visionen hat und die jahrelang ja um Anerkennung und Respekt ja, gelächzt hat. Das war eigentlich das, was uns angetrieben hat, 4-5 Jahre lang. Also diese Geringschätzung, diesen geringen Wert, der uns einfach zugestanden worden ist von allen, eigentlich von vielen Seiten. Und das war eigentlich unsere Vision. Das war eigentlich das, was uns angetrieben hat. Und 2017 haben wir das erreicht und deswegen war es einfach nach dieser Europameisterschaft auch wichtig, auch so eine neue Vision für uns einfach zu entwickeln, weil eigentlich die alte Respekt und Anerkennung schon weggefallen ist und hier, denke ich, auch viel, viel passiert ist. Also die Spielerinnen sind zu guten Vereinen gekommen, Spielerinnen, die dann Werbeverträge bekommen haben, die dann auf einmal in der Öffentlichkeit einfach gestanden sind. Es hat sich schon viel verändert und ja, jetzt gilt es, den nächsten Schritt zu setzen.
Okay, gut. Danke sehr.
Ich danke auch.
Das war das Gespräch mit ÖFB-Frauenteamchef Dominik Thalhammer. Es ist erschienen im Rahmen unseres 90-Minuten.at Schwerpunkts Frauen im Fußball. Alle weiteren Artikel findet ihr bei uns auf der Homepage und den Direktlink in der Beschreibung. Ich wünsche noch eine feine Zeit und wir hören uns wieder. Auf Wiederhören.
90 Minuten FM.